Zettel am C. Der Podcast über den letzten Weg mit Mike Kivilin.
Hallo und herzlich willkommen zu Zettel am C. Was passiert, wenn mein Angehöriger stirbt? Was passiert, wenn meine Mutter, mein Papa sterben? Wie muss ich vorgehen? Wie suche ich mir einen Bestatter aus? Was passiert in den nächsten Stunden und Tagen? Was kommt alles auf mich zu? All diese Fragen, der Wust, der auf einen zukommt, möchte ich klären mit meinem Chef, mit Wilfried Odenthal.
Hallo Mike.
Wir sitzen gerade in eurem zweiten Beratungszimmer. Auch das ist wieder sehr schön wohnlich eingerichtet. Wir haben Holztisch, ein roter Teppich, nicht so typisch, wie man es vom Bestatter kennt. Das heißt, wenn man zu euch kommt, muss man eigentlich keine Angst haben, dass man in so eine schwarze Hölle reinläuft.
Um Gottes Willen, das wollen wir nicht. Wir sind ja so aufgestellt, dass wir Angst nehmen und daher jeder ist herzlich willkommen, der mal gucken möchte, soll einfach mal anklopfen.
Was mir jetzt so die letzten Monate aufgefallen ist, seitdem ich für dich arbeiten darf, wir kommen ja häufig zu den Familien nach Hause und dann ist keine Polizei mehr da, dann ist kein Notarzt mehr da. In manchen Fällen ist die Notfallseelsorge da. Also auf gut Deutsch, die Angehörigen werden mit dem Verstorbenen eigentlich alleine gelassen. Das ist ja so normal, oder?
Ja, das ist so. Der Notarzt muss weiter. Seine erste Aufgabe ist, Leben zu retten. Der kann nicht länger bleiben. Er wird aber einschätzen können, ob die Familie sofort eine Begleitung benötigt und wird über die Leitstelle dann die Notfallseelsorge hinzufordern, sodass die Familie nicht alleine ist. Und die Notfallseelsorge, die ja bei uns im Rheinkreis Neuss sehr gut integriert ist, bleibt dann auch bei der Familie, solange bis das gewünschte Bestattungsunternehmen eintrifft. Und gemeinsam wird dann noch überlegt, können wir ein Ritual ausführen, können wir der Familie nochmal ermöglichen, gemeinsam einen Abschied zu machen, ein Gebet zu sprechen, den Verstorbenen noch einmal zu sehen, zu berühren, bevor wir ihn dann behutsam aus dem Hause tragen.
Dafür muss man erst ja hier angerufen haben. Uns erreicht man ja rund um die Uhr, ne? Auch zu Nachtzeiten.
Genau. Wir haben keinen Anrufbeantworter. Das ist eines unserer Schwerpunkte, wo wir gesagt haben, wir möchten rund um die Uhr mit ausgeschlafenen Kräften, mit fachkompetenten Menschen am Telefon sein. Das haben wir strukturiert aufgebaut. Und hier kann man rund um die Uhr anrufen oder auch an der Haustür klingeln. Auch diese ist rund um die Uhr besetzt, sodass wir direkt persönliche Hilfe leisten können und auch auf die ersten Fragen eingehen können. Wie du schon angekündigt hast, sind die Familien völlig überfordert. Die wissen gar nicht, welchen Schritt machen sie jetzt vor dem nächsten. Und wenn sie bei uns anrufen, dann werden wir ganz vorsichtig ein paar Dinge abklären, fragen. Für uns ist auch ganz wichtig, festzustellen, ob es noch weitere Angehörige gibt, die auf dem Weg ins Sterbehaus sind. Für uns ist ganz wichtig zu informieren, dass der Verstorbene prinzipiell in Nordrhein-Westfalen 36 Stunden im Sterbehaus bleiben darf. Also es ist nicht so, wie so viele erzählen, der Verstorbene muss ganz schnell aus dem Hause verbracht werden, nicht mehr anfassen, der ist ganz gefährlich, alles ist jetzt infektiös und da kommt Leichengift. Also mal ganz ruhig bleiben. Wir haben 36 Stunden Zeit. Man kann den Verstorbenen zu Hause, falls er auf dem Boden liegt, auch nochmal gemeinsam auf die Couch legen, in ein Bett legen, ins Pflegebett legen. Man kann ihn auch zu Hause noch vorbereiten, dass das eigene Umfeld die Chance hat, ihn auch zu Hause nochmal zu sehen, bevor wir ihn dann in der gebotenen Zeit auch aus dem Haus holen.
Wenn ich jetzt das erste Mal beim Bestatter anrufe, ich erinnere mich daran, als meine Oma vor 2,5 Jahren verstorben ist, da wollte das keiner von uns machen, weil wir alle Angst hatten, auf gut Deutsch. Wir wussten nicht, oh mein Gott, was erwartet uns jetzt da? Da hat mein Vater das in die Hand genommen und das Gespräch ging gar nicht mal so lang. Es wurde direkt ein Termin vereinbart, ein, zwei Fragen wurden geklärt und dann war auch schon gut. Was sind denn das für Fragen, die Angehörige dir am Telefon stellen, wenn sie anrufen?
Also bei uns ist das Gespräch im Erstkontakt auch recht kurz, weil Familie hat gar keine Kraft, sich jetzt ausgiebig zu äußern und hat auch gar keine Idee, welche Fragen sie stellen sollen. Daher stellen wir die Fragen. Uns interessiert, ist ein Arzt da gewesen und liegt der Totenschein beim Verstorbenen? Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt tätig werden dürfen. In Nordrhein-Westfalen ist es ein roter und ein grüner Umschlag, wo drin verschiedene Teile des Totenscheines aufgeteilt sind. Und das ist das erste muss ausgestellt sein. So, und dann fragen wir auch natürlich, wie auch vorhin schon angekündigt, Wann möchten Sie denn? Soll der Verstorbene zeitnah abgeholt werden? Oder brauchen Sie noch etwas Zeit, um sich zu verabschieden? Und im nächsten sprechen wir auch schon ab, sofern die Situation es zulässt. Wann wollen wir uns zusammensetzen, um ein Beratungsgespräch zu führen? Ein Beratungsgespräch, wo alle Dinge und Wünsche und alle Notwendigkeiten für die Bestattung auch besprochen werden. Das sind so die ersten Dinge, die wichtig sind.
Bevor wir gleich auf das Thema Beratungsgespräch kommen, würde ich ganz gerne mit dir einmal das Thema Überführung, Abholung besprechen. Das ist ja so mein Aufgabengebiet, mein Steckenpferd so die letzten Monate geworden. Wenn ein Haussterbefall vorliegt und wir nicht unbedingt in ein Seniorenheim oder ins Krankenhaus fahren, dann kommen wir wirklich in die intimsten Momente der Familien hinein und lernen die von dieser sehr emotionalen, intimen Seite her kennen. Hattest du da am Anfang ein Problem mit, so in diese Wohnungen, in diese Häuser reinzugehen? War das für dich erstmal so eine Riesenschwelle übertreten?
Nee, das war es nicht, aber es war für mich immer ganz wichtig, es bleibt erstmal alles im Wagen und ich gehe erstmal rein, um A, mich und meinen Mitarbeiter vorzustellen, die Situation zu sichten, die ersten Fragen zu beantworten, die dann doch mittlerweile aufkommen. Und natürlich wollen wir auch direkt beobachten, auf welche Etage müssen wir, gibt es einen Aufzug, wie ist das Treppenhaus? Das sind so Dinge, die wir mit den ersten Blicken sehr schnell wahrnehmen, um uns dann auf dem Rückweg gut abzusprechen, wie machen wir das gleich? Mhm. Ja, und schön, dass du mich dazu fragst, weil es deine Aufgabe ist, das bei mir auszuführen. Normalerweise müssten wir die Rolle an der Stelle rumdrehen.
Aber das soll ja keine Prüfung jetzt hier werden, genau, dass du mich abfragst. Was ich wirklich sehr, 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 sehr schön finde, ich habe ja jetzt über Monate bei euch schon reinblicken können und kann mittlerweile doch schon, ich sag mal, zu 99,9% alle Fragen der Angehörigen beantworten. Eine Frage, die immer kommt, wo kommt er oder sie denn jetzt hin? Mhm. Was ich ja so toll finde, wir nehmen die Verstorbenen ja mit zu uns, in unser Haus, in unseren Ruhe, in unseren Kühlraum, weil viele Angehörigen haben ja häufig Angst, dass die auf den Friedhof kommen, in die Kühlkammer oder direkt ins Krematorium. Und finde ich mal gut, wenn wir dann so die Angst nehmen können. Genauso wie den Transport. Liegt der Verstorbene im Bett oder vielleicht in der Küche auf dem Boden? Wir haben ja so tolle Schaufeltragen. Ich weiß, die kosten ein Heidengeld. Die kennt man vom Rettungsdienst, kann man am Fuß und am Kopfende aufmachen. Jetzt hast du mich doch dahin gebracht, dass ich es erzähle. Und die kann man dann von links und rechts ganz behutsam unter den Verstorbenen drunter legen und dann zuklacken am Fuß und Kopfende und dann auf unsere Trage verbringen und dann festgurten. Ich weiß von vielen, vielen anderen Familien, die haben das mit anderen Bestattern anders erlebt. Da wird 3-2-1 an den Armen und an den Füßen gegriffen und rein in die Hülle. Warum hast du dich dazu entschieden, das mit uns, mit diesen Schaufeltragen zu machen?
Ja, also die Schaufeltrage hat zwei wesentliche Gründe. Zum einen denken wir als allererstes an unseren Eigenschutz, an unseren Rücken. Durch diese Schaufeltrage können wir rückenschonend einen Verstorbenen verlegen und auch umbetten. Ein zweiter Grund ist, und das praktizieren wir auch, weil wir ein sehr offenes Arbeiten haben, wir schicken keinen Angehörigen in Nebenräume. Wenn wir jemanden zu Hause im Hospiz, auf Palliativstationen oder in Pflegeeinrichtungen einbetten, muss kein Angehöriger oder Pflegepersonal den Raum verlassen. Ja, wir machen unsere Arbeit transparent. Und wenn du dann sagst, ja, wie ich auch schon oft gehört habe, Familien haben da so Negativbilder. Ich will nicht sagen schlechte Erfahrungen, sie haben Negativbilder. Ja, dann sorgen wir jetzt für ein positives, vertrautes Bild. Sie dürfen dabei sein. Sie dürfen auch mit anfassen. Möchten sie in der Regel aber nicht. In Einzelfällen ja, in der Regel nicht. Und sie sehen, wie behutsam wir die Schaufeltrage oben und unten öffnen. Ohne den Körper großartig zu bewegen, liegt er schon mal auf der Schaufeltrage. Und wir brauchen kein Laken, was reißen kann oder wie auch immer. Und dann heben wir den Verstorbenen da mit rüber in den Sarg. Oder aber, wenn die Räumlichkeiten mit Sarg nicht zugänglich sind, bei Haussterbefällen haben wir in der Regel eine Trage, ähnlich wie im Rettungswagen dabei, heben wir auf die Trage rüber und gut ist. Ja, und dieser Moment kannst du bei Angehörigen Augen ablesen, holen tief Luft, atmen aus, Erleichterung. Der macht das anders. Der macht das mit seinem Team anders. Und wir dürfen dabei sein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie oft habe ich früher erlebt, am besten sie gehen jetzt alle mal in die Küche.
Genau.
Und ich komme mal mit ihnen. Ich kann dann auch die Tür zumachen. Was sollen die Leute denn in dem Moment denken? Dann hören die noch irgendein Geräusch, was Klick macht oder irgendwas macht. Oh Gott. Nein, wenn sie möchten, dürfen sie dabei sein. Wenn nicht, können sie auch in einen Nebenraum gehen, aber niemand von uns geht hinterher und schließt die Tür. Hallo, wir sind in dem ersten Stadium der Kontaktaufnahme. Wir wollen Vertrauen aufbauen. Und wir bekommen ein so großes Vertrauen der Familie geschenkt, dass wir den Verstorbenen anvertraut bekommen. Ja, und dann wollen wir mit diesem ersten Vertrauen auch sehr wertschätzend umgehen. Und wir reden in unserem Hause auch nicht von Leichen und Toten. Es ist ein Verstorbener. Es bleibt bis zum letzten Transport für uns ein Mensch, auch wenn er nicht mehr lebt, und wird dementsprechend bei uns im Hause dementsprechend aufgebahrt, untergebracht. Er ist für einige Tage unser Gast, quasi wie ein kleines Hotel hier bei uns. Wir sind mittlerweile nie mehr ohne Verstorbene. Es sind eine Menge Verstorbene bei uns im Hause zu Gast. Und die Familien wissen, dass er hier gut untergebracht ist und auch gut hingekommen ist.
Ich hatte vor kurzem sogar eine Tochter eines Verstorbenen, die wollte wirklich mit anpacken. Und ich biete das ja auch dann immer Toll. An, immer Optionen bieten, möchten sie dabei sein, möchten sie nicht dabei sein. Richtig. Sie hatte sofort gesagt, ich möchte mitmachen. Ja. Und sie hat dann auch die Schaufeltrage drunter gelegt, hat die Füße angehoben, um ein bisschen dann um ein bisschen Platz zu schaffen, um die Schaufeltrage zuzuklicken. Und sie hat auch in der Tat beim Raustragen mitgeholfen. Das fand ich sehr, sehr ergreifend, dass sie gesagt hat, hey, ich möchte meinen Vater auf diesem letzten Weg auch noch aktiv so begleiten.
Ja, ich setze noch einen drauf. Ich habe in Düsseldorf einen jungen Mann geholt, unter 40 Jahren. Der hatte einen 8 Jahre alten Sohn, der kannte mich nicht. Der hat mich sehr, sehr beobachtet im Erstkontakt, im Beratungsgespräch, bei der Abholung. Und dem war das Ganze nicht geheuer und sagte, wollte dann wissen, wo bringst du meinen Papa hin? Ja, ich sag so und so, und er kommt jetzt zu uns nach Neuss, ins Bestattungshaus. Ja, sagt er, aber da fahre ich mal lieber mit. Das will ich mal sehen, ob das so ist. Und dann ist er mit seiner Patentante hinter dem Bestattungswagen hergefahren, hat alle Räumlichkeiten hier inspiziert, ich habe ihm auch alles gezeigt. Und er hat gesehen, okay, der Papa ist jetzt hier gut angekommen und ich weiß, ich darf ihn morgen besuchen, darf morgen auch den Sarg bemalen kommen. Fand ich toll von dem Jungen, dass der gesagt hat, ich möchte das erleben. Er war der einzige Herr jetzt im Hause, der hat irgendwie sofort die Funktion des Großen übernommen und wollte also wissen, dass das alles seinen gerechten Weg auch geht. Ja, und so ist er mal eben von Düsseldorf Süd mit nach Reuschenberg gekommen und hat sich das ja mal angeschaut.
Du machst das ja jetzt schon seit 30 Jahren.
31.
Seit 31 Jahren.
Selbstständig.
Hast du das Gefühl, dass du in den letzten Jahren abgehärtet bist oder treffen dich so Situationen wie mit dem kleinen Jungen, der dann seinem Papa hinterherfahren möchte auf einem seiner letzten Wege, trifft dich das noch und emotional berührt dich das noch?
Also ich glaube, dass ich mit 31 Jahren eine Menge an Erfahrung gewonnen habe und auch eine Menge an Bereicherung erfahren habe. Aber ich muss dir tatsächlich sagen, nach 31 Jahren habe ich das Gefühl, ich werde sentimentaler. Also gewisse Themen und gewisse Situationen packen mich eher, wie es vor 20 Jahren gewesen ist oder vor 10 Jahren gewesen ist. Das kommt schon anders an. Und da gab es also schon ganz besondere Momente.
Wenn die Angehörigen dann zum Beratungsgespräch hier ins Haus kommen, in einem der Konferenzräume, Beratungsräume sitzen oder wir sie sogar vielleicht zu Hause besuchen für ein Beratungsgespräch, was muss ich da erstmal mitbringen als Angehöriger?
Das wird im ersten Telefonat schon mitgeteilt. Es wird mitgeteilt, dass eigene Kleidung angezogen werden darf, die kann man raussuchen. Und wir brauchen auf alle Fälle immer den Personalausweis des Verstorbenen und gemäß seinem Familienstand die geeigneten Urkunden, um ihn beim zuständigen Standesamt abzumelden. Das heißt, ist jemand verheiratet, brauchen wir die Original-Heiratsurkunde. Ist jemand nur ledig, brauchen wir nur die Geburtsurkunde. Ist jemand geschieden, da wird es schon kompliziert, dann brauchen wir die Heiratsurkunde und auch ein rechtskräftiges Scheidungsurteil. Das müssen die meisten dann doch schon mal suchen. Aber wenn es nichts zu finden ist, wir helfen mit und können auch gegebenenfalls bei den richtigen Adressen die fehlenden Urkunden beantragen.
Jetzt komme ich dann zu euch in die Beratungsräume rein. Jetzt in Zeiten von Corona ist es natürlich ein bisschen schwieriger, mit 20 Leuten, also mit dem ganzen Familienclan hier aufzuschlagen. Ich weiß, als meine Oma verstorben ist, waren wir auch so ein kleiner Familienclan. Wir sind, glaube ich, mit 12 Leuten bei dem Bestatter eingelaufen. In Corona-Zeiten ist das aktuell ein bisschen schwierig mit so vielen, oder?
Ja, es ist tatsächlich traurig, ist es. Ne? Wir haben eine gewisse Größenordnung an Familie, die betroffen ist. Gewisse Personen davon sollen mit zur Beratung kommen, um alles zu besprechen, alles gut zu regeln. Und aktuell in Corona-Zeiten bitten wir um Verständnis. das haben wir nicht selber so gewollt, das wird uns vorgegeben, dass wir zwei Angehörige zur Beratung ins Haus lassen. Ja, wir können pro Beratungsraum einen Berater von uns und zwei Angehörige auf der Gegenseite. Das haben wir wunderbar, wie wir hier sehen, durch eine Plexiglasscheibe auch getrennt. Wir können uns sehen und wir können aufgrund der Wand auch den Nasen-Mund-Schutz ausziehen, der aber beim Betreten des Hauses und beim Verlassen des Hauses natürlich von beiden Parteien getragen wird und einzuhalten ist, genauso wie auch die Hände zu desinfizieren sind. Auch da haben wir uns jetzt akut mit technischen Mitteln noch besser ausgestattet. Das kommt jetzt in den nächsten Tagen. Ja, Corona macht es schwierig und das Thema Corona trifft uns auch bei der Aufbahrung. Wir haben in der Anfangs-Corona-Zeit keine offene Aufbahrung gemacht, weil niemand hatte Erfahrung und wusste, was kommt auf uns zu. Wir wussten laut Robert-Koch-Institut und Infektionsschutzgesetz, wie wir uns zu verhalten haben. Aber wir wollten dennoch den höchsten Schutz der Angehörigen in einer besonderen Situation und haben Aufbahrung am geschlossenen Sarg mit Kerzenritualen und persönlichen Dingen vorbereitet. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es von Angehörigen spürbar besser angenommen wurde, wie wir es vermutet haben. Also es war sehr wichtig, dass sie zu einem Kerzenritual nochmal herkommen, den Namen in einem schönen Rahmen aufgestellt am Sarg oder an der Urne sehen konnten. Und ja, wie gesagt, Bilder erzeugen, positive Bilder erzeugen, auch in schwierigen Momenten, in schwierigen Zeiten, damit man in der Trauerarbeit, die eine lange Wegstrecke noch andauern wird und durch Corona sicherlich auch länger und spezieller ist, von guten Bildern begleitet wird.
Wenn ich jetzt in ein Beratungsgespräch reingehe als Angehöriger, dann stehe ich da vielleicht das erste Mal in meinem Leben vor einem Bestattungshaus, habe so schon ein Riesenleid erfahren die letzten Tage, leider darunter, dass ich einen lieben Angehörigen verloren habe, weiß, ich gehe jetzt in ein Bestattungshaus rein. Das ist ja auch so eine Riesenschwelle, die man als Angehöriger übertreten muss. Ich muss aber vor dem Beratungsgespräch keine Angst haben, denn der da auf der anderen Seite sitzt, der ist, wie ich es hier erfahren habe, ein ganz normaler Mensch wie ich auch und nicht unbedingt der Henker, der da sitzt. Was kommt in den Minuten oder Stunden des Beratungsgesprächs alles auf den Tisch?
Also zunächst einmal nochmal von vorne an. Du hast anfangs des Interviews in den ersten Sätzen gesagt, hier sieht schön und harmonisch und farblich interessant aus. Das nimmt Angst, hier reinzukommen. Ja, Familien merken beim ersten Schritt im Haus schon, oh, das haben wir uns anders vorgestellt, alles gut, wir können hier reingehen.
Ich habe zu deiner Tochter gesagt im Podcast, ich finde, es ist immer wie, als wenn ich zu Hause reinkomme, nur dass es hier aufgeräumter ist.
Schön, dass du das so feststellst. Wir selber glauben, wir müssen auch täglich und mal an die eigene Nase fassen und einen Rundgang machen. Das ist aber auch wie zu Hause dann. Ja, also wenn Besuch kommt, dann herrscht Ordnung und Vorbereitung. Und das ist bei einem Beratungsgespräch nicht anders. Aber was kommt auf den Tisch, war deine Frage. Mhm. Ich stelle die interessante Frage am Anfang und höre erst einmal Wünsche und Fragen, die die Familie mitbringt. Und da gibt's an sich nur zwei Wege. Entweder die Familie braust sofort los und ist komplett voll mit Fragen und Wünschen. Dann musst du als Bestatter, als Berater gut aufpassen, dass du mitkommst und dir deine Notizen machst. Denn die Familie hat schon ein Recht darauf, dass sie verstanden werden. Und zwar vom ersten Satz an. Sodass du im Thema bleibst und das nachher zum Schluss auch nochmal wiederholst, damit keine Missverständnisse stattfinden. Oder aber sehr oft sagt die Familie, für uns das erste Mal, wir wissen gar nichts. Okay, dann taste ich mich ran und versuche erstmal über die beiden Bestattungsarten, es gibt ja nur zwei Bestattungsarten, zu erfahren, wird es eine Bestattung mit Sarg, wir reden hier von einer Erdbestattung, oder reden wir von einer Bestattung mit Urne, wo die kremierte Asche beigesetzt wird, dann reden wir von einer Feuerbestattung. Und in den meisten Fällen haben wir Glück, dass da eine Antwort drauf kommt. Es ist die Feuerbestattung mehr geworden, aber dennoch haben wir auch einen hohen Anteil von Erdbestattungen.
Ich glaube, so ein Drittel ist Erdbestattung, ne?
Ja, kann man so ganz grob, kann man das sagen. Es war mal etwas mehr. Wir gucken am Jahresende mal, wie es tatsächlich dieses Jahr ausgegangen ist. Komischerweise haben wir zu Corona-Zeiten gefühlt eine Menge Erdbestattungen gehabt. Wichtig ist im Beratungsgespräch, wenn die Entscheidung gefallen ist, ob Erd- oder Feuerbestattung, wir haben mit unterschiedlichen Fristen zu tun. Bei der Erdbestattung weiß ich, in Nordrhein-Westfalen, reden wir ja von, wir sitzen hier in der schönen Stadt Neuss, haben wir 10 Tage Zeit, dann muss der Sarg beigesetzt sein. bei der Feuerbestattung hat man sich der 10-Tages-Frist angenähert und hat gesagt, okay, wenn schon der Sarg in 10 Tagen beigesetzt werden sein muss, dann muss auch die Urne in 10 Tagen fertig sein. Allerdings ist die Urne fertig, haben wir 6 Wochen Zeit, sie zu beerdigen. Also da haben wir unterschiedliche Fristen und
Woher
Zeitabläufe.
Woher kommen die? Also warum 10 Tage?
Ja, 10 Tage, man will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir haben hier einen menschlichen Körper, der von der Natur weiter begleitet wird. Ich nenne das mal so ganz vorsichtig. Und irgendwann muss mal die Beisetzung auch erfolgt sein.
Also das ist der einzige Grund,
ja? Ja, ganz genau. Wir haben andere Religionen, die verlangen das etwas eher. Das geht in den Heimatländern einfacher, wie es bei uns ist, weil wir gewisse Dinge bei den Behörden auch auszuführen haben. Aber 10 Tage ist eine Zeit, die ist hochgesetzt worden etwas. Und die ist gut. Da hat die Familie Zeit, sich zu verabschieden, hat Zeit, alles vorzubereiten. Und bei vielen Dingen oder bei all diesen Themen begleiten wir die Angehörigen ja auch.
Wie erlebst du die Familien denn da drin? Wissen die, ey, es soll eine Feuerbestattung werden oder wird da heiß diskutiert oder musst du da noch beraten oder sind die Leute völlig überfragt und versinken im Erdboden, weil sie nicht wissen, was ihr Angehöriger wollte?
Nee, also 90% weiß schon, wenn Feuerbestattung, dann ist Feuerbestattung. Es gibt natürlich 10%, die im Erstgespräch diese Entscheidung nicht treffen können. Ja, dann nehmen wir uns Zeit. Es ist gut, mal über eine wichtige Entscheidung, das ist ja eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, mal eine Nacht drüber zu schlafen. Und wenn wir hier nur mit 2 Angehörigen sitzen dürfen im Moment, dann ist auch wichtig, dass die anderen 8, die zu Hause brennend warten, wie war es denn beim Odental, ja mal mit angesprochen werden. Und Leute, was wollen wir machen? Haben Vater oder Mutter mal irgendwie geäußert, wie sie bestattet werden möchten? Zu überlegen ist auch, brauche ich einen Platz? Brauche ich einen Platz, wo ich hingehen kann, wo ich eine Kerze anzünden kann? Damit meine ich Gräber, Friedhof. Auch wenn Eltern sagen, alles anonym, alles grüne Wiese, sie machen es am Ende nur, um keinem zur Last zu fallen. Aber dann sitzen da Kinder, Enkel, Urenkel, die sagen, hallo, ich möchte schon den Namen vom Opa lesen. Ich möchte auch, dass seine Trompete, die er gespielt hat, auf dem Grabstein irgendwie sichtbar gemacht wird, eingraviert wird, so dass, wenn ich zum Friedhof gehe, ja, sehe, das, was ich vor mir sehe, das ist das, was den Opa so besonders gemacht hat. Und es macht mir auch Spaß und es ist mir auch wichtig, ein Grab zu pflegen. Und das sind Dinge, da muss man heute sehr offen drüber sprechen. Und insbesondere der Bestattungsvorsorge, wo wir später ja nochmal drüber sprechen werden, weise ich immer darauf hin, haben Sie mal mit Ihren Kindern gesprochen? Haben die eine Chance gehabt, mal zu sagen, wie sie es möchten? Möchten die wirklich, dass die ihrem Wunsch nachkommen? Die wollen keinem zur Last fallen. Also das sind ganz interessante Diskussionen, die in der Familie zu führen sind, empfehle ich jedenfalls, die vielleicht auch manchmal Familie zusammenschweißt, Familie ganz neu entdecken lässt, weil man spricht über alles, man spricht über die neuen Schuhe, man spricht über den nächsten Urlaub, man spricht vor allem über das nächste Schützenfest. Hoffentlich wird es das bald wieder geben. Aber hey, habe ich gar nicht gewusst, dass du mein Grab pflegen möchtest. Emotionen brechen aus und die Kinder sagen, doch, du hast hier den schönsten Garten in Reuchenberg und willst dich dann unter eine Wiese schieben lassen? Das passt nicht. Also du weißt, wo ich drauf hinaus möchte. Es gibt Gesprächsbedarf und da nehmen wir uns Zeit für. Schlafen wir mal eine Nacht drüber und diskutieren das aus. Und wenn wir wissen, und jetzt kommen wir wieder ins Thema rein, wenn du einverstanden bist.
Sehr gerne.
Es wird die Erdbestattung, dann wird dementsprechend alles vorbereitet. Dann wird gefragt, gibt es eine kirchliche Bindung, soll ein Trauerredner kommen, möchte jemand von der Familie die Rede halten, es ist ja alles möglich oder ist vielleicht auch gar keine Trauerfeier gewünscht, wollen wir uns vor der Friedhofskapelle treffen, wenigstens den Weg gemeinsam zum Grab gemeinsam gehen. Ich finde das ganz wichtig, dass da oben im Kopf auch noch was stattfindet auf dem Weg dorthin und jeder so für sich mit seinen eigenen Lebensbildern, Gedanken und Gefühlen sich am Grab verabschiedet. Vielleicht auch spontan was rausschreit.
Was immer ja eine große Rolle spielt, ist die Frage, was kostet das? Ich wurde vor kurzem von einem Bekannten gefragt, Feuerbestattung ist doch eh viel lukrativer, ist ja auch viel günstiger für uns, deswegen wollen wir alle verbrannt werden. Ich sage, Moment, das ist nicht unbedingt der Fall, dass Feuerbestattung günstiger ist als Erdbestattung, oder?
Nee, die Feuerbestattung ist teurer. Die Feuerbestattung ist teurer, sie hat einen anderen Aufwand. Wir haben das Krematorium, wir haben natürlich oftmals einen günstigeren Sarg, wenn man das möchte. Dann kommt noch eine Urne dazu. Die Überführungskosten zum Krematorium und zurück spielen da eine Rolle. Und daher sind wir in den Grundkosten einer Bestattung, ist die Feuerbestattung 150 Euro etwa teurer als eine Erdbestattung. Und zuzüglich der Friedhofsgebühren, Blumenwünsche, Trauerkarten und alles, was derjenige so haben möchte, formt dann das gesamte Bild.
Wie viel muss ich denn für eine Feuerbestattung mitbringen? 2.000, 3.000, 4.000, 10.000?
Also bei unseren Grundkosten liegen wir bei der Feuerbestattung bei etwas über 2.800 Euro inklusive Krematorium und allen Grundleistungen, die im Rhein-Kreis Neuss ausgeführt werden. Und die Erdbestattung, wie gesagt, etwas günstiger. Dann kommt es darauf an, wie möchte ich beigesetzt werden. Wie du weißt, haben wir auch die Flussbestattung.
Ein Riesensteckenpferd von dir.
Ein Alleinstellungsmerkmal für unser Haus, wo wir mit eigener Beisetzungsjacht der Novesia auf der Maas auf 4 Kilometer Flussstrecke quasi unseren eigenen Friedhof haben.
Für alle, die geografisch nicht so bewandt sind, Maas, du fängst in Belgien an und kannst aber auch bis Holland rüberfahren.
Wir laufen in Belgien aus dem Hafen, sind aber im Wasser sofort flussabwärts. Haben wir links Belgien liegen, rechts haben wir die Niederlande liegen, das heißt Steuerbord fahren wir Niederlande an, Backbord fahren wir Belgien an und die Familie kann aussuchen, möchte sie auf dem belgischen oder niederländischen Bereich beisetzen, dementsprechend wende ich und dann machen wir das landschaftlich, naturnah, wirklich eine ganz tolle Gegend und mittlerweile haben Angehörige mir auch bestätigt, wir haben ja doch einen Platz, wo wir hingehen können. Wir haben die Koordinaten, die wir in Google Maps eingeben können und die sagen uns relativ genau, wo ist die Urne beigesetzt worden. Unsere Beisetzungsfläche hat einen 4 Kilometer Wanderweg mit Cafés und Restaurants, sodass man dort auch seine Trauerarbeit unter freiem Himmel begleitet von Wildpferden und Rindern und Schwänen, viele Schwäne sind dieses Jahr auf der Maas, ja, verarbeiten kann. Und was ich sagen möchte, wir kommen auf Friedhofsgebühren, die Flussbestattung ist die günstigste Form. Wir bieten an Friedhofsgebühren etwa ab 280 Euro eine Flussbestattung an, ohne Begleitung von Angehörigen. Angehörige können mitfahren, bis zu 6 Personen. Wir machen das im ganz intimen Kreis, das ist auch unser Konzept. Dann gibt es natürlich einen Aufpreis, aber dann sind wir immer noch weit weg von jeder Friedhofsgebühr. Ganz wichtig ist aber, Friedhof ist mir wichtig. Friedhof darf nicht wegdiskutiert werden. Friedhof muss erhalten, gepflegt und weiter aufgebaut werden. Aber die naturnahe Bestattung, so wie ich sie ansatzweise gerade erzählen durfte, beschreiben durfte, hat sehr schnell die eigene Berechtigung gefunden und die Nachfrage ist enorm.
Bevor wir auf den Friedhof schauen, nochmal kurz in die Maas zurück. Eine Freundin von mir hat in der Tat jetzt bei euch eine Vorsorge abgeschlossen und zwar auch eine Flussbestattung. Ich hatte beim Abendessen davon erzählt und ihre erste Frage war, ja, wie lange dauert das denn, bis meine Urne sich dann aufgelöst hat unter Wasser?
Ja, das geht in wenigen Stunden. Das heißt, danke auch, dass du von Urne sprichst. Es wird keine Asche auf die Maas gestreut, die jedem Ruderer entgegenkommt. Nein, die Asche wird von uns in eine auflösbare Urne verfüllt. Entweder Zelluloseurne oder eine Tonurne, Tonolith, welches nicht durchgebrannt ist und sich auch auflösen kann. Und wir sind unterhalb von 24 Stunden, dass die Urne sich komplett aufgelöst hat und die Asche sich mit dem Grund der Maas verbunden hat. Also das ist gewährleistet, da haben wir Gutachten von Fachhochschulen einbringen müssen für diese Sondergenehmigung und der Minister von Maastricht hat aufgrund dieser technischen Beweise, dass die Urne sich tatsächlich so auflöst, uns auch dann die Genehmigung erteilt.
Wie erlebst du denn die Angehörigen bei diesen doch sehr intimen Situationen auf deiner Beisetzungsjacht? Ist das für die ein fröhlicher Moment? Weil ich meine, es ist ja eine wahnsinnig schöne Umgebung. Ich durfte ja auch schon mal da sein zum Abendessen. Oder ist das wirklich genauso hoch emotional und voller Trauer wie auf einem Friedhof?
Also ich hole sie ja an einem Restaurant ab mit sehr schönem Seeblick, den du selber schon erlebt hast. Und wir steigen recht locker aufs Boot und fahren raus über 2 Seen, bevor wir in die Maas einmünden. Und wir sind auch dort gut im Gespräch. Wir sind mit 2 Mann Besatzung, sodass einer die Yacht fährt und der andere mit der Familie auch in Kontakt bleiben kann und auch genau mal erklärt, wie machen wir das gleich. Und da ist man auch sehr offen. Und ich bin sehr überrascht, dass Angehörige selber auch oft die Frage stellen, darf ich die Urne auch selber aufs Wasser geben? Ja, darf man bei uns. Wir dürfen auch selber die Schiffsglocke läuten. Es werden ja 8 Glasen werden geläutet, das sind 4 Doppelschläge, wenn die Urne zu Wasser gelassen ist. Und ja, wir machen das miteinander und das wird gelebt. In dem Moment aber, wo die Urne tatsächlich dem Wasser übergeben ist, kippt die Stimmung. Es kehrt Ruhe ein, Gefühle brechen aus, die Endgültigkeit wird sehr deutlich. Man liegt sich in den Armen und weint, niemand spricht mehr. Das ist fast immer so, bis eine Ausnahme, da komme ich gleich zu. Wir umrunden dann die Beisetzposition 3-4 Mal, bis wir gesehen haben, dass alle ihre Blütenblätter verstreut haben, Fotos gemacht haben. Und dann fahren wir langsam zurück, wo auch auf dem Rückweg niemand mehr spricht. Und wenn ich dann aussteige und das Boot festgemacht habe am Steg und die Angehörigen einzeln aussteigen, dann wird eine große Dankbarkeit ausgesprochen. Und es wird jedes Mal auch gesagt, man hat sich das so nicht vorstellen können. Und es wäre tatsächlich ein besonderer Moment gewesen. Und auch das Konzept, dass wir nur im kleinen Familienkreis rausfahren, wird uns bestätigt. Eine Ausnahme gab es die letzten Wochen. Da hat die Familie gefragt, dürfen wir die Gitarre mitbringen? Und ich glaube, wenn ich richtig hingehört habe, haben sie auch einen evangelischen Pfarrer dabei gehabt. Und sie haben, bevor sie aufs Boot gegangen sind, schon 2 Lieder mit Gitarre gesungen.
Die kamen also singend zu dir an zum Boot?
Nee, sie haben sich am Boot aufgestellt, an der Beisetzungsjacht aufgestellt, im Halbkreis. Die Urne im Blick, konnten sie durchs Fenster schauen. Die war in der Kajüte schon, der Kabine schon aufgebahrt, im Blumenkranz. Und haben erstmal 2 Lieder gesungen. Und dann sind sie aufs Boot und so ging das nonstop weiter bis zur Beisetzungsposition. Nach langer Zeit habe ich mal wieder einen Kanon gehört. Und ja, dann haben wir auch, die Tochter wollte dann auch die Urne selber zu Wasser lassen. Und auf der Rücktour wurde auch nur gesungen. Und das war mal anders. Das war für uns eine schöne Erfahrung. Das war eine schöne Boottour. Und man sieht, wenn die Familie so damit umgeht, sie selber mit einbringen kann, hat sie gute Trauerarbeit geleistet. Hat es einfacher nachher, wie jemand, der die ganze Zeit zumacht, dicht macht und sich in die Ecke stellt.
Du hattest gerade schon den Blumenkranz angesprochen. Mhm. Darf ich sowas mit auf die Maß geben?
Ja, du darfst einen Blumenkranz mit auf die Maß geben, wenn du deinem Floristen vorher gesagt hast, pass mal auf, der kommt aus Wasser und jetzt mach dir mal Mühe und nimm deine ganzen Materialien so, dass sie sich im Wasser also auch ohne Gefahr für Umwelt und Fischwelt zersetzen und auflösen. Das Blüten nachher um Wasser schwimmen ist ja nicht schlimm, haben wir ja in der Natur sowieso genug von um Wasser. Aber es darf jetzt nicht so ein Kunststoffring da rumschwimmen, wo Fische und Enten dran knabbern. Das nicht, es muss dann wirklich aus Naturmaterialien gearbeitet sein. Ansonsten haben wir immer einen sehr schönen, von einem sehr guten Floristen hergestellten, künstlichen Urnenkranz dabei, damit die Urne immer floral umrundet ist.
Du gibst ja den Angehörigen auch noch die Koordinaten mit.
Genau, in Hand einer Seekarte. Die kriegen so eine richtige Seekarte ausgedruckt, da stehen die Koordinaten drin, die gibst du bei Google Maps ein und siehst genau, ups, genau da an der Kirche haben wir beigesetzt.
Wir haben ja hinten bei uns im hinteren Bereich des Bestattungshauses auch diese Urnengalerie, mhm, wo bis zur Beisetzung die Aschekapseln und die Urnen stehen. Und ich beobachte, das sind in letzter Zeit ziemlich viele Flussbestattungen, oder?
Da hast du recht. Die Nachfrage ist gestiegen. Wir haben so ein bisschen auflaufen lassen in der Corona-Anfangsphase. Wir durften zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr mit Angehörigen über die Grenze. Wir haben dann gewartet, bis wir Ende Mai, Anfang Juni wieder über die Grenze durften. Dann haben wir die Beisetzungsfahrten nachgeholt, weil die Familie hat gesagt, nee, wir warten, wir fahren auf alle Fälle mit. Haben dann hier beim zuständigen Ordnungsamt Fristverlängerungen beantragt, dass uns in der Bestattungsfrist nicht anbrennen konnte, was bei der Urnenbestattung wunderbar geht. Problem immer Auge drauf halten, die Familie muss es aushalten können. Und alles, was ohne Angehörige beigesetzt wurde, das haben wir natürlich die ganze Zeit beigesetzt, denn wir durften mit der Genehmigung über die Grenze und wir durften also auch beisetzen. Das war uns also auch ganz, ganz wichtig, haben wir rechtlich auch nochmal prüfen lassen.
Jetzt hatten wir schon Erdbestattung, einmal mit Sarg und mit Urne, jetzt hatten wir schon die Flussbestattung. Es gibt ja auch andere Bestattungsformen, die vielleicht ein bisschen abgespaceder sind, im wahrsten Sinne des Wortes, ins Weltall schießen lassen, eine Rakete befüllen lassen mit der eigenen Asche. Wie stehst du zu sowas, ich sag mal, naja, sehr Kreativem, in Anführungszeichen?
Ja, gute Frage. Finde ich froh, dass du mal so eine Frage stellst, dass wir mal so heikle Themen auch haben. Ich mache alles das mit, was menschlich gut und vertretbar ist. Und wenn man dann im Fernsehen in einer Doku sieht, dass an der tschechischen Grenze da jemand Asche aus dem Krematorium von Tschechien mitbringt oder auf dem Gelände im Krematorium in Tschechien sogar so einen Feuerwerkskörper verfüllt und den dann irgendwo hochschießt und dann rieselt kein Regen zurück, sondern grauer Staub, dann muss ich sagen, dann sind wir da ganz weit von weg, dass wir über Würde sprechen, über angemessen. Also ich halte das fast für einen Medienschreck. Ich stehe da absolut nicht hinter. Und jeder weiß auch, solch ein Blödsinn würde, kann ich nicht hinterstehen, kann ich nicht mit anbieten wollen.
Was ja in Deutschland verboten ist, trotzdem von einigen praktiziert wird mit der Nutzung der holländischen Grenze und was die Bestatter drüben möglich machen und die Krematorien, die Asche zu Hause stehen haben. Was ich dafür tun muss, ist, wenn ich es richtig gelernt habe, die Aschekapsel aufknacken. Das ist ja sozusagen verboten in Deutschland.
Genau.
Wie stehst du dazu, dass trotzdem viele sagen, hey, ich möchte gerne meinen Angehörigen zu Hause vielleicht in der Vitrine stehen haben, neben mir am Bett oder im Garten?
Also ich kann verstehen, dass es diese Gedanken gibt. Ich habe immer mit meinem Ehepartner über viele Jahre auf diesem Grundstück gelebt und es wäre mir ein Riesenbedürfnis, die Urne zu Hause haben zu wollen. Der Gesetzgeber sagt ganz klar, ist verboten. Und der Gesetzgeber will ganz klar über die Einäscherungsbescheinigung zurückgemeldet haben, wann und wo ist die Aschenkapsel, die Urne, beigesetzt worden. Also da haben wir schon mal Kontrollfunktionen. Das ist auch noch ein bisschen straffer geworden. Wenn du an diese Aschenkapsel dran gehst, sag immer, die ist wie verblombt. Du siehst jede Beschädigung. Und es gibt tatsächlich Friedhöfe, wie in Düsseldorf auch, die sagen, stichprobenartig, lass mich mal da reinschauen, ist da der richtige Verstorbene drin und sehe ich da irgendwas? Ja, also muss man tatsächlich sagen, das ist also nicht so ganz ungefährlich. Und dennoch finden Familien übers Internet, da brauche ich auch gar nicht weiter drauf eingehen, Wege, wie sie ihrem Wunsch nachkommen können. Steht alles drin, müssen wir nichts dran tun. Zu bedenken ist aber, das mag im ersten Moment ja alles gut sein. Die Urne steht zu Hause, ist gut, wenn ich nicht drüber spreche, aber ein Nachbar soll es immer mal wissen. Der zweite weiß es automatisch, der dritte ruft das Ordnungsamt, der holt die Urne dann ab. Dann wird sie zwangsbestattet und eine Ordnungswidrigkeit gibt es auch noch. Kann ich tatsächlich immer aushalten, dass mein Verstorbener zu Hause, wie du sagst, im Wohnzimmerschrank steht? Was ist erstens, wenn ich eine neue Partnerschaft eingehe? Wie kann mein neuer Partner damit umgehen? Oder was mache ich, ohne meinem Partner zu sagen, mit dieser Aschenkapsel? Kommt sie dann doch in den Keller und irgendwann weiß ich nicht wohin? Oder was ist, wenn ich alleine bin, habe die Aschenkapsel zu Hause? In Frankreich hat man viele dieser Beispiele. Es wird alles zu eng und am besten ist, ich gebe die Aschenkapsel einfach in den Müll und auf Mülldeponien findet man immer wieder komplett geschlossene Aschekapsel.
Echt?
Weil sie irgendwo im Weg standen, Häuser verkauft wurden und dieses Gefäß weg musste oder manch einer aus Verzweiflung sich auch so entledigt hat. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, es ist wirklich gut, zum Bestatter zu gehen, vielleicht zu fragen, hör mal her, kann ich die Urne nicht ein paar Tage vor der Beisetzung zu Hause haben, weil es mir einfach gut tut? Wir würden das machen. Wir sehen, in welchem Zustand wir die Urne abgegeben haben, wie wir sie auch zurückkriegen. Ich habe da auch Vertrauen zu meinen Angehörigen, da geht keiner dran. Aber die haben vielleicht tatsächlich, wenn am Sonntag alle nochmal zusammenkommen, Sonntag gab es den Sauerbraten, lass uns doch den Opa nochmal in die Mitte stellen und ein Kerzchen anmachen und ein bisschen aus dem Leben mit Opa erzählen. Das fällt bei mir wieder unter Trauerarbeit und finde ich gut. Genauso hatten wir zuletzt eine Urne im Garten zur Trauerfeier. Und danach ist sie noch 2 Stunden geblieben, bevor wir sie abgeholt haben und übernächste Woche flussbestatten werden. Das ist alles schön und gut. Alles andere bringt Gefahren mit sich. Und da sollte man mit dem Bestatter gut überlegen, welche alternativen Möglichkeiten habe ich, die bezahlbar sind, dass ich da am Ende mit allem gut zufrieden bin.
Da ist der Friedhof ja eine große Option.
Eine große Option und viele Friedhöfe, wie auch hier in Neuss, entwickeln sich aufgrund von Anfragen anderer Bestattungsformen weiter. Und da erwarten wir im Spätherbst selbst in Neuss schon die Baumbestattung, die Stelenbestattung. Also da tut sich eine ganze Menge. Und auch der Friedhof ist offen. Der Friedhof möchte auch erfahren von Angehörigen, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Dann kann das überlegt werden. Macht das Sinn, dass wir uns diesen Themen widmen? Genauso wie diese Memoriengärten. Auch das könnte in Neuss ein Thema werden, wo Steinmetze und Gärtner ein Grabfeld anlegen, was immer gepflegt wird und dort ein Sarg oder eine Urne drin bestattet wird. Wird natürlich über den Preis der Pflege, wird der Grabpreis sich verändern. Aber es gibt ein Stück Kulturgut, was aufrechterhalten wird in einer anderen, ja fast blühenden Form, bleibt uns erhalten.
Von Gemeinde zu Gemeinde oder von Kommune zu Kommune ist es sehr unterschiedlich,
immer,
was ich für ein Grab, für ein Urnengrab oder für ein Sarggrab bezahle. Es gibt ja aber einen Unterschied, einmal zwischen Reihengrab und Wahlgrab, ne?
Ja, das ist ein prinzipieller Unterschied. Wann immer man von einem Reihengrab spricht, egal ob für Erd oder für Urne, für Sarg oder für Urne, ist es ein Grab für eine Person. Das bekommst du für einen gewissen Zeitraum und danach nimmt die Kommune das zurück.
Das ist Gesetz, dann habe ich keine Chance.
Genau. Und wenn du ein Wahlgrab nimmst, hört man schon raus, es gibt eine Wahlmöglichkeit. Wir Menschen lieben Wahlmöglichkeiten. Das heißt, wir gehen auf den Friedhof und wenn ich mich jetzt für ein Erdbestattungsgrab entscheide, ein Wahlgrab entscheide, dann kann ich aus verschiedenen freien Gräbern wählen, welches möchte ich haben. Ich kann auch wählen, wie viele Grabstellen ich jetzt haben möchte. Und ja, und somit kann alles abgedeckt werden.
Du hast gerade schon die Stelen angesprochen. Bei mir im Heimatort in Nersen gibt es die schon. Und die sind heiß begehrt, weil viele Leute sagen, auch wenn ich eingeäschert worden bin, ich möchte nicht unter die Erde. Mhm. So Anfragen kriegen wir ja auch immer wieder. Aber ich glaube, in Neuss ist das erst im Kommen, wie du gerade auch gesagt hast,
kommt,
mit den Stelen.
Kommt,
ne?
Ja. Das Thema ist sehr greifbar. Es wird kommen. Ich bin auch davon überzeugt, dass in Neuss irgendwann Kirchen umgebaut werden zu Gedenkplätzen. Kennt man in anderen Städten, in Viersen, in Mönchengladbach, Aachen waren mit die ersten, ist das so schon entstanden. Aber ähnlich wie Stelen, die Urne steht überirdisch.
Wie läuft das denn dann ab? Also habe ich dann so eine Stele für 25 Jahre gekauft und komme danach doch unter die Erde?
Also du kaufst den Platz in der Stele für eine gewisse Jahreszahl, das ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Das kann 15, 20, 25 Jahre sein. Wenn man Ruhefrist, die muss eingehalten werden. Und danach ist es natürlich so, dass die Urne nach Ablauf der Ruhefrist sich nicht zersetzt hat. Die ist dann da. Und damit sie nicht in den Müll kommt oder irgendwo anders auffindbar ist, muss die Stadt, die diese Stelen betreibt, Stelenbestattungsplätze betreibt, dafür sorgen, dass es am Ende ein würdiges Ende gibt. Und in der Regel sind das anonyme Grabfelder, wo die Urne ohne Beisein von Angehörigen für immer beigesetzt bleibt.
Also kurzum, am Ende des Tages komme ich, auch wenn ich in einer Stele lande und diese Stele nicht für,
kommst du doch in die Erde.
500 Jahre buche,
genau,
doch in die Erde.
Ja, oder gerne mit mir auf die Flussbestattung.
Ohne das, auch eine sehr reizende Variante. Wie hast du denn so die letzten Jahre so einen Wandel in der Bestattungskultur an sich gemerkt? Vor allem in der Gestaltung von Trauerfeiern. Das ist ja ein Riesending, so den Verstorbenen ein letztes Mal vor der Beisetzung nochmal in Anführungszeichen hochleben zu lassen.
Hochleben zu lassen. Hört sich schon an wie so ein Kindergeburtstag. Wir lassen ihn hochleben. Ja, es ist tatsächlich so, ich meine und beobachte, dass der Fokus sehr stark auf die Trauerfeier gelegt wird, stärker als je zuvor. Weil wir dort den Verstorbenen, du sagst hochleben, ich sage ihn nochmal in die Mitte nehmen.
Oder so, ja.
In die Mitte nehmen und dann wirklich gucken, wie gestalten wir die Trauerfeier, angefangen bei der Musik. Da sträuben der Kirche manchmal die Haare, ne? Wenn da von Unheilig plötzlich in der katholischen Trauerfeier Unheilig gespielt wird oder gerne auch Trude Herr. Gabalier ist gerade am Abbauen, der war mal mehr mit dabei. Ja, wir merken auch, haben wir jetzt gestern noch gehabt, einen Sarg über mehrere Tage bemalen. Trauerarbeit am Sarg leisten. Familie mit Kindern kommen her und bemalen, gestalten den Sarg oder bekleben ihn mit Folien und Bildern und Fotos oder mit Blättern aus der Doktorarbeit. Ja, man muss mehr auf dem Zeitpunkt davor Acht geben und da mehr raushören, was, und das sagte ich ja, die erste Frage ist, was ist Ihnen wichtig? Was sind Ihre Wünsche? Was sind Ihre Fragen? Also bezogen jetzt hier auf die Wünsche. dass die Trauerfeier, die nur ein einziges Mal auszuführen ist, das ist unser Nachteil. Wir haben nur eine Chance, das richtig zu machen. Und das ist eine riesen Herausforderung. Das verlangt eine Menge Nerven auch am Ende. Ja, dass wir sagen, okay, der Moment der Trauerfeier soll für jeden etwas Positives mitgeben, auch in Corona-Zeiten. Und in Corona-Zeiten finde ich es positiv absolut nicht schön, geht aber nicht anders, dass Personen begrenzt werden, in Friedhofskapellen Platz zu nehmen. Viel schlimmer noch, sich nicht nah sein dürfen, nicht in den Arm nehmen dürfen, auch wenn sie im eigenen Haushalt leben. Sie werden also teilweise sehr weit unterschiedlich auch in den Städten auseinandergesetzt. Wir erleben aber, und das hat auch keiner geglaubt, alles, was unter freiem Himmel vor der Friedhofskapelle oder am Grab als Trauerfeier ausgeführt wird, als sehr positiv. Also wir haben mehr Menschen, die mitkommen können. Wir sind alle dort, wo der Verstorbene von uns allen in die Mitte genommen wird. Und du würdest jetzt wieder sagen, na, hochleben lassen. Hört sich gut an, hochleben lassen. Es geht irgendwie auch hoch, ja, passt alles. Also Fokus Trauerfeier, Inhalte Trauerfeier, Rede und Musik, Gestaltung, Riesenthema geworden in den letzten Jahren.
Was hast du da schon für, ich sag mal, ja, skurril klingt vielleicht ein bisschen abwertend, so für Ausreißer kennengelernt? Diana erzählte im ersten Podcast, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Als ich damals die Reportagereihe über euch gemacht habe, sagte Marita, die ja auch hier für euch im Bestattungshaus arbeitet, ich hatte letztens eine Bestattung, da lief die, die immer lacht, weil es einfach gepasst hat. Genau. Zu der Verstorbenen.
Genau, und das dürfen wir nicht unterschätzen. Wenn das passt und die draußen davor stehen, verstehen das ja noch eher wie der Redner oder Pfarrer. Das Musikstück passt. Aber da kann jeder was mit anfangen. Das ist wichtig. Skurril, schön, sage ich mal. Auch wenn es eine Kinderbestattung war. Ich glaube, der Junge war 8 oder 10 Jahre alt, ist in Düsseldorf beerdigt worden. Der war so stolz, dass seine Mutter Polizistin war. Und immer wenn Mama zur Arbeit ging in Polizeiuniform, war ihm klar, ich werde mal Polizist. Und er hatte eine Lieblingssahnetochter. Und er starb dann, er kriegte eine Erdbestattung, eine evangelische Erdbestattung. Und es war klar, wir buchen die doppelte Zeit in der Kapelle. Weil jeder, der zur Trauerfeier kommt, soll während der evangelischen Trauerfeier ein Stück Sahnetorte essen. Von seinem Lieblingskuchen. Das haben wir gemacht, das war super. Und als die Friedhofskapelle aufging, standen draußen die ganzen Polizisten von der Wache der Mutter in Uniform Spalier.
Boah, ich
und Polizisten aus. Haben ihn auch selber zu Grabe getragen. Und ein Polizeiwagen war, glaube ich, auf dem Sarg obendrauf. Und wenn ich mich richtig erinnere, war sogar der Chef der Mutter da und hat ihm noch eine Ehrenurkunde, sodass er selber auch als Polizist aufgenommen wurde, während der Trauerfeier mit überreicht. Also das war... Ja, wenn du dann mal so Gänsehaut für ein paar Tage aushalten musst, dann war das so ein Moment.
Du sagtest ja vorhin schon, es hat dich ja empathischer gemacht oder wie hast du es genannt?
So diese sensibler.
Sensibler gemacht.
Sentimentaler, ja. Habe ich gesagt. Das wird schlimmer mit den Jahren, aber du musst aufpassen. Wenn du noch länger bei uns bleiben möchtest, irgendwann kriegst du so die Gänsehaut gar nicht mehr gut weg.
Ich habe es ja jetzt schon.
Ich trage auch meistens lange Hemden, außer heute habe ich ja frei.
Wir hatten letztens ja einen Familienvater hier, der ist ja einfach umgekippt zu Hause. Der kam ja aus der Rechtsmedizin. Dann habe ich den mit Diana ja nochmal aufgebahrt, in Anführungszeichen fertig gemacht. Und als ich auch die Angehörigen hier erlebt habe, da hatte ich auch dann diesen Gänsehautmoment, weil ich einfach komplett meine Familie darin gesehen habe und dachte, du hast den gerade nochmal den Papa hergerichtet. Sie sehen ihn jetzt das letzte Mal in ihrem Leben und werden dieses Bild für immer in ihrem Kopf festhalten. Und genauso ist es ja auch mit Trauerfeiern. Wenn da was schief geht, wir sind alle Menschen, das kann passieren, sollte es aber nicht. Deswegen die Frage, wie groß ist der Druck auch heute noch, wenn du eine Trauerfeier organisierst und durchführst, mit so Besonderheiten wie, alle Polizisten müssen rechtzeitig Spalier stehen, alle müssen eine gekühlte Sahnetorte kriegen. Das ist ja eine Riesenaufgabe.
Ja, ja, und typisch deutsch ist ja, es muss alles auf die Minute stimmen. Ne? Wir müssen auf die Minute anfangen und wir müssen auf die Minute fertig sein in der Kapelle. Ansonsten werden wir freundlich rausgeschoben, damit die nächste Beerdigung stattfinden kann. Und das ist halt etwas, was den Moment rund um die Trauerfeier, vor allem vorher, wenn sie läuft, läuft sie ja. Aber vorher schon spannend. Kommt der Musiker, kommt der Pfarrer? Wir wissen, es gibt mehrere Bahnschranken, die zugehen können. Sind die Träger bei der Erdbestattung rechtzeitig da? Also Da musst du schon ein bisschen was aushalten, um am Ende ruhig zu bleiben. Also da bin ich so derjenige hier im Hause, der als erstes nervös wird. Da sind alle anderen noch ganz entspannt oder sind hinten die Ecke rum noch eine rauchen. Dann fange ich schon am liebsten an zu telefonieren, wo bleibt ihr alle, ne? Aber wenn sie alle da sind, dann ist alles gut. Und die Familie sagt am Ende immer, toll, wie entspannt sie immer sind, der und da, sie alles im Griff haben. Ja.
Ab dem Punkt, wo der Verstorbene im Sarg oder mit der Urne beigesetzt ist, endet ja nicht mal unbedingt die Zusammenarbeit mit dem Bestatter.
Die Begleitung endet dann, wenn die Familie von sich aus entscheidet, sie benötigt uns jetzt nicht mehr.
Ja, wir drängen uns ja nicht auf.
Das ist genau, das kann nach 6 Wochen sein, das kann sich auch 2 Jahre ziehen. Und die Familie weiß immer, sie kann jederzeit auch nach Abrechnung bei uns anrufen und wir sind noch für die da. Ganz wichtig. Ist auch etwas, was bei uns im Hause sehr angenommen wird. Einmal im Jahr, Ende Oktober, lade ich alle Angehörigen ein, die im letzten Jahr über unsere beiden Geschäfte in Meerbusch und in Neuss einen Verstorbenen durch uns haben begleiten lassen. Ob das dieses Jahr möglich ist, müssen wir die nächsten 3 Wochen abwarten, was sich Corona-mäßig tut. Würde sehr bedauern, wenn wir aufgrund Corona-Einschränkungen das dieses Jahr nicht umsetzen können. Was machen wir an dem Tag normalerweise? Wir waren die letzten Jahre im Schlosspark von Schloss Dick, haben den Angehörigen die Eintrittskarten bezahlt.
Ich muss sagen, wunderschön. Eines der schönsten Schlösser hier in der Gegend.
Ja, sind dann gemeinsam an einem Punkt gegangen, wo wir das Schloss sehen konnten und wurden von Live-Musik und einer Rednerin empfangen. Es gab eine Gedenkrede, die Mut gemacht hat, weiter ins Leben zu blicken und weiter zu leben. Wir haben als Höhepunkt die Namen der Verstorbenen alle vorlesen lassen. Und sind dann nach einem weiteren Spaziergang gemeinsam im Park an einen Wasserbereich gekommen, wo wir bei Einbruch der Dunkelheit und bunter Beleuchtung der Bäume und Sträucher für jede Familie eine Seerose mit Kerze vorbereitet haben, die von ihnen als Ritual aufs Wasser gesetzt wurde. In der Regel kommen über 200 Personen mit. Letztes Jahr sind wir das erste Mal nass geworden. Da waren es 175 Personen dennoch. Ich muss mich auch korrigieren, 2 Eintrittskarten geben wir pro Familie ab, aber die Familien können zu einem Sonderpreis weitere Karten erwerben. Für dieses Jahr haben wir uns, da gehe ich auch noch nicht so ins Detail, was ganz Besonderes ausgedacht. Es wird nicht schlossdick sein, es wird keine Eintrittskarten geben, dennoch ist es kostenfrei für alle, die kommen und für jeden, den sie mitbringen. Es wird auch ein Kerzenritual geben. Wir haben eine hervorragende Rednerin schon angesprochen. Und wir haben auch eine Sängerin mehr oder weniger schon gebucht, die mit einem überraschenden musikalischen Auftritt, der sehr emotional werden wird, für den besonderen Rahmen sorgen wird. Und wir hoffen, dass es tatsächlich Ende Oktober stattfinden kann. Man wird dann in den Social-Media-Kanälen davon erfahren, wie es gewesen ist.
Über dieses besondere Ereignis dieses Treffens am Ende des Jahres, wenn es denn hoffentlich stattfinden sollte, gibt es ja noch andere wirklich sehr, sehr schöne Dinge, die du anbietest, die ich bei anderen Bestattern bisher noch nicht gefunden habe, wo ich durch Freunde mal reingekommen bin oder eben durch meine verstorbene Oma eben selbst. Einmal die Form des Fingerabdrucks.
Also dann, wenn die Familie sagt, wir möchten, dass ein Fingerabdruck genommen wird.
Genau, in diesem Fall, ja genau.
Und das passende Formular dazu unterschrieben ist, dann können wir diese biometrischen Daten aufnehmen und mit einem Nano-Stempelkissen nehmen wir 3 Fingerabdrücke, damit wir die Wahlmöglichkeit haben, den schöneren von den 3 am Ende zu verwenden, wenn es gewollt ist. Diese Abnahme ist kostenfrei. Und diese Abnahme kann auch gelöscht werden, wenn die Familie ihn dann doch nicht haben möchte. Aber wie du weißt, verändert sich nach der Feuerbestattung der Körper, dann können wir den Fingerabdruck nicht mehr nehmen.
Also verändert sich dezent, muss man sagen, ja.
Würden wir den sehr frühzeitig nehmen. Und dann kann man tatsächlich ein Armband, eine Kette, ein Ohrring, vielfältig kann man Schmuck draus machen. Was aber mittlerweile auch vorkommt, dass die jüngere Generation sagt, mailen Sie mir mal diesen Fingerabdruck, das ist eine wunderbare Tattoo-Vorlage. Da lässt man sich den Opa in den Oberarm stechen. Also das ist keine, ja, Seltenheit will ich nicht sagen, aber die Nachfragen nach Tattoo-Vorlagen aufgrund unseres Fingerabdrucks steigen. Und da sind also schon so manche bleibende Dinge auf den Körper übertragen worden.
Es gibt auch noch was darüber hinaus, und zwar das sogenannte Vergissmeinnicht.
Vergissmeinnicht sind 3 junge Frauen aus Neuss, die selber durch Erfahrung mit Tod und Trauer auf die Idee gekommen sind, aus Kleidungsstücken vom Verstorbenen Kleid, Jeanshose, Bluse, Hemd vom Opa oder vom Vater, ein Kopfkissen zu gestalten. So dass man wirklich zu Hause überlegt, welches T-Shirt hat er am liebsten getragen oder idealerweise welches T-Shirt zu welcher Jeanshose. Und aus diesen verschiedenen Stoffvorlagen wird dann ein Kissen oder ein Erinnerungsvogel genäht. Vorteil ist, das kann in Ruhe nach dem Tod gemacht werden. Der Kleiderschrank ist voll. Es kann also für viele Angehörige solch ein Erinnerungskissen, was man in schwierigen Momenten immer mal in die Arme nehmen kann, was man mit in Urlaub nehmen kann, was man auch zurecht, wenn es gar nicht passt, ganz weit in die Ecke legen kann. Es kann Trost spenden, es kann eine Belastung sein. Also es ist aufnehmbar, es ist abzugeben. Und das Besondere ist auch bei den drei Damen, die nehmen gerne Familie mit dazu, wenn sie nähen. Man kann gemeinsam mitnähen und gestalten und gucken, was draus wird. Und das Thema ist sehr gut im Umlauf. Andere Bestattungshäuser haben mittlerweile auch Kontakt aufgenommen, weit über Neuss hinaus, und arbeiten mit diesen dreien zusammen. Und ab 50 Euro oder was kostet so ein Kissen, hat man ein tatsächlich tolles Erinnerungsstück. Sehr schön war bei einem Infoabend, den ich hier gemacht habe. Wir machen ja, wie du weißt, mehrere Informationsabende im Jahr, wenn Corona nicht so dazwischen funkt, dass eine Frau kam und sagt, mein Mann ist verstorben, das ist sein Hemd. Er hat gerne gesehen, dass ich dieses Lieblingskleid trage. Machen Sie mir ein Kissen, wo beides vom Verstorbenen und auch von mir als Lebende drin verarbeitet ist. Und fand ich auch eine ganz gelungene Idee. Und die Frau hat wirklich da einen riesen Wunsch erfüllt bekommen.
Ich nehme an, viele der Hörer werden jetzt sagen, boah, wow, will ich alles genauso haben, zur rechten Zeit. Den Tod braucht er ehrlich gesagt niemand, aber er wird früher oder später jeden treffen. Ich kann auch schon jetzt Dinge festlegen, die meine Beerdigung betreffen sollen. Thema Vorsorge ist ja ein Riesending hier bei uns im Haus.
Ja.
Wie läuft sowas, wenn ich sage, ich bin jetzt 26, ich weiß, ich müsste mich mit dir zusammensetzen, aber angenommen jetzt mein Opa, der ist Ende 80, der sagt, hör mal Junge, ich möchte das alles schriftlich fixieren, mach mal einen Termin mit Wilfried, was erwartet den alles?
Ja, wir kommen wiederum zu einem Beratungsgespräch zusammen, diesmal in lockerer Runde, weil es gibt keinen aktuellen Todesfall. Und wir sprechen einfach lockerer über die Wünsche, die in 20, 30 Jahren zum Tragen kommen. Vielleicht auch schon in wenigen Tagen zum Tragen kommen, weil jemand mich sprechen wollte, der in der Endphase seines Lebens steht. Auch da gibt es sehr besondere Beispiele, die es gegeben hat in den letzten Jahren.
Ist dir schon passiert, dass Menschen auf ihren letzten Metern dich angerufen haben?
Ja, die Geschichte erzähle ich dir gleich. Die ist, glaube ich, interessant für alle auch. Also wir sitzen zusammen und ich höre einfach, wie möchten Sie mal bestattet werden? Und der sprudelt los und Schützenuniform und Trauerkarten und Zeitungsanzeige in der Rheinischen Post und Kaffee trinken sollen sie auch. Sucht seinen Sarg oder Urne aus. Oder aber sagt, nee, soll meine Ehefrau aussuchen, wenn sie dann noch lebt. Kann man ja alles regeln. Und dann gibt es einen Vertrag, der letztendlich ein Drehbuch enthält. Ein Drehbuch deiner Beerdigung. In 5 Schritten teilen wir das auf. Was passiert vor der Beerdigung? Was passiert während der Trauerfeier? Was passiert bei der Beerdigung? Was passiert danach? Und wie ist es finanziell abgesichert? Und es gibt im Anhang dann eine Kostenaufstellung. Was würde die Bestattung heute kosten? Das schicken wir der Familie kostenfrei zu. Steht Mustervorsorge drauf. Wenn man sagt, ey, cool, der hat mich genau verstanden und er schreibt auch genauso Uniform mit Ehrenabzeichen. Toll, hat er genau hingehört, so will ich das haben. Dann gucken wir unten, da stehen 5.000 Euro, 6.000, 7.000 Euro, die diese Kosten ausmachen. Und dann werden 2 Originalverträge angelegt. Ein Vertrag geht an den Vorsorgenehmer, ein Vertrag geht an uns. Beides wird von beiden Seiten unterschrieben und kann zu Lebzeiten auch jederzeit in dieser Form wieder verändert werden. Das heißt, wir können Nachtrag machen zur Vorsorge, muss wieder von beiden unterschrieben werden. So kann sich die Bestattungsart ändern, wie er will, und die Uniform ändern, noch ein Ehrenzeichen dran. Wir haben da ganz viel Platz für Ehrenzeichen.
Und ich nehme an, man kann auch Familienmitglieder oder Nachbarn aus der Liste rausstreichen, die nicht informiert werden sollen oder nicht eingeladen werden sollen.
Das wird noch interessanter, ja genau, das drückt nur Knopf löschen. Und dann steht die Geschichte. Wichtig ist, dass die Summe, die unten drunter steht, heute so hinterlegt wird, dass wir im Todesfall daran können. und so hinterlegt wird, dass sollte derjenige doch mal in ein Pflegeheim müssen, das Sozialamt, welches einen Zuschuss zu den Heimpflegekosten zahlt, da nicht rankommt. Das ist ganz wichtig. Und darum empfehlen wir dringend, dieses Geld in die Deutsche Bestattungstreuhand AG einzuzahlen, eine Einrichtung unseres Bundesverbandes, wo ich sehr viel in verschiedenen Vorstandsebenen ja auch 20 Jahre tätig war und mich da sehr gut auskenne. Denn das Geld, was dort eingezahlt wird, kommt das Sozialamt später nicht mehr ran, um diese Vorsorge kaputt zu machen.
Also ist also vor quasi allen fremden Zugriffen sicher.
Richtig. Weiterhin das Geld, wo das, die Bank, wo das Geld hinterlegt wird, stellt eine Bürgschaft aus an den Vorsorgenehmer, dass er keine Angst haben kann. Egal, was dem Hause Wilfried Odenthal in Neuss passiert, sein Geld bleibt sicher. Ja, er kann auch jederzeit sein Geld zurückbekommen, weil er den Vertrag kündigen kann und auch zu einem anderen Bestatter gehen, wenn es da einen Grund zu gäbe. Ich hätte ein Recht auf eine Entschädigungszahlung, aber das muss man im Einzelfall immer sehen. Warum kündigt er, wenn er nach Hamburg zieht und logischerweise von dort begleitet werden möchte, dann sieht man da auch schon mal von ab und gibt das kollegial dann auch weiter. Umgekehrt passiert das genauso. Wichtig ist auch, dass im Vorsorgevertrag das Totenfürsorgerecht an mich überschrieben wird. Das ist eine weitere Sicherung, die eingebaut wird. Denn wie du schon mal gehört hast, kann es sein, dass jemand einen Berufsbetreuer bekommt vom Amtsgericht, wo die Familie gar nicht gefragt wird, wer möchte ihn betreuen, weil wir brauchen jetzt eine Betreuung, kommt ein Berufsbetreuer. Die gehen ganz gerne hin und machen die Vorsorgen platt, um an die Gelder zu kommen. Was auch immer sie dann weiter unternehmen, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Das geht nicht mehr. Er hat das Totenfürsorgerecht an mich übertragen. Der fremde Betreuer von außen kann nichts machen, um daran zu kommen. Das ist Gesetz. Im Vertrag gibt es zwei Positionen. Da steht, wer wird mit einbezogen, wenn ich versterbe? Ja, meine Ehefrau, meine drei Kinder. Und sollte Geld überbleiben, wer soll das Geld bekommen? Meine Urenkel. Dann ist das rund. Es gibt einen Vorsorgeordner mit vielen Themengebieten, Patientenverfügung, Patientenbetreuungsvollmachten, etwas zum Erbrecht steht drin. Da ist der Vertrag drin, da kann ich alle meine Rentenbescheide und Versicherungen abheften. Und wir schalten gerne, jetzt kommt es nämlich, kostenfrei ein Online-Portal frei. Wenn man im Internet sich gut bewegen kann, kann man dort seine Adressliste pflegen. Wer wird mal eingeladen? Wer kriegt eine Einladung zum Beerdigungscafé? Und da ist die Taste löschen. Habe ich denjenigen überlegt? Gelöscht. Habe ich mit ihm Streit? Gelöscht. Habe ich drei neue Freunde? Hinzugefügt. Das ist selber steuerbar, müssen wir nichts dran machen.
Das geht aber auch bei einer Bestattung, die jetzt unmittelbar bevorsteht, ja, wo jetzt ein Angehöriger verstorben ist. Dieses Online-Portal bietest du quasi jedem an, der sagt, hey, ich traue mir das zu. Genau. Ich kann auch da Musik einpflegen, die dann bei der Bestattung laufen
soll. Und kannst auch deine Musik hochladen und wir spielen das so ab. Und ist sofort auf unseren Endgeräten, klappt hervorragend.
Das wird mehr mit dieser Vorsorge, habe ich das Gefühl.
Das war immer schon ein Riesenthema. Die Leute wissen, man muss aufpassen mit dem Geld. Bevor ich beim Sozialamt was unterschreibe, muss das Geld weg. Und so stehen sie manchmal vor der Tür und sagen, wir müssen morgen zum Sozialamt, aber heute muss dieses Päckchen Geld, muss schon mal, sie haben doch da so eine Treuhand, ja, dann geht das dahin.
Also angenommen, ich sage jetzt, komm, wir fixieren das schon mal bei dir, wir sind dann bei 6.000 Euro.
Können wir machen.
Ich sterbe aber, hoffentlich, erst in 50 bis 60 Jahren. Dann kostet meine Bestattung vielleicht 8.000 Euro.
Wir passen das dann an und leider werde ich dich dann nicht mehr begleiten.
Ah, warum?
Also, weil ich in 60 Jahren nicht mehr im besten Zustand
bin. Du bist so vital, das glaube ich doch. Ja. Doch. du hattest schon mal ein Gespräch, auch in Vorsorge, auch zum Thema Vorsorge. Die Frau stand unmittelbar vor dem Moment, wo sie verstirbt. Hat dich angerufen, komm vorbei. Wie war das genau?
Das war wenige Tage vor Silvester. Das war eine alte Schulfreundin. Ich wusste, dass sie krank war, aber ich wusste nicht, in welchem Stadium dieser Krankheit sie ist. Sie hatte Krebs gehabt und sie rief dann, ich glaube, es war zwei Tage vor Silvester, rief sie an, sagte, hör mal, wir müssen über meine Beerdigung reden. Mir geht's nicht gut. Ich sage, wo bist du denn? Ja, sagt sie, ich bin im Hospiz in Neuss. Okay, dann möchtest du mich heute sehen. Weil mir war klar, Hospiz, das kann eine Geschichte werden, was recht schnell geht. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, wir haben jetzt 12 Uhr, so gegen 15 Uhr komme ich vorbei. Und sie sagt, bring alles mit, ich will meine Urne aussuchen, meinen Sarg aussuchen, wir reden über alles. Alles klar. Naja, und dann legte sie auf. 10 Minuten später rief sie mich an und ich wusste, sie ist sehr gerade raus. Sagte, kannst du mir einen Wunsch erfüllen? Ah, ich sage, ich kenne dich, will erst hören, was für ein Hund. Bringst du mir ein Paket Salzstangen mit? Ja, ich sage, ist okay. Bring ich mit. Dann nochmal 10 Minuten später, ich habe mich dann langsam auf den Weg gemacht, ich wusste, ich kann nicht mehr so lange warten, das wird sonst anstrengend. Habe ich noch einen Wunsch frei? Ich sage, erst hören. Dose Cola. Ja, ich sage, auch okay. Ist eine Richtung, bringe ich dir von der Tanke gleich mit. Ja, dann bin ich ins Hospiz und die Schwester Maria Goretti machte mir die Tür auf, kannte ich sehr gut, die Nonne, die dort arbeitet und das Hospiz aufgebaut hatte. Sie sagt so, oha, Herr Odenthal, ich weiß genau, warum Sie kommen, das wird jetzt ein schweres Gespräch. Ja, und ich aber sehr selbstbewusst bin dann auf dieses Zimmer zu und bin dann da rein. Und dann sagte meine ehemalige Schulfreundin, nimm dir mal da einen Stuhl und setz dich mal ganz nah an mein Bett. Ich sage, okay, jetzt gib mir mal deine Hand. Ich sage, und jetzt? Ja, dir geht's gerade nicht gut. Ich möchte dich jetzt trösten. Ich merke, das wird ein schweres Gespräch für dich. Sagt eine Frau, die wahrscheinlich nur noch ganz kurze Zeit zu leben hat.
Das hat sie gespürt, als du in den Raum reingekommen bist.
Du hast mich damals an die Hand genommen, als meine Mutter gestorben ist. Und jetzt halte ich deine Hand. Ja, dann ist erstmal so Funkstille.
Was hast du mit der Cola und der Salzstangen gemacht?
Nee, das kam dann. Ich war gar nicht mehr handlungsfähig. Ich war ausgenockt. Mhm. Der hat mich so ausgenockt, dass ich tatsächlich so einen Moment brauchte. Hab aber dann später noch zurückgeschlagen, weil, ihr erwähnt ja schon, die war ganz gerade raus. Ja, und dann dachte ich, zeig mal, Salzstangen, Cola und fing an zu futtern. Daraufhin kam die Schwester Oberin rein, weil die merkte schon, dass ich komisch ankam, wollte gucken, wie es mir geht. Sah aber, ich werde schon betreut. Hab die Hand schon gehalten. Und dann guckt sie die Patientin an und sagt, wie können Sie Salzstangen und Cola zu sich nehmen? Das dürfen Sie nicht. Sagt sie, haben Sie recht, Schwester. Ich könnte daran ja sterben. Und dann hat die Nonne nur den Kopf geschüttelt und ist rausgegangen, ist nicht mehr wiedergekommen. Sagt sie, so gehen die hier mit mir um. Die wissen doch alles bald vorbei. Dann lass mich doch Salzstangen essen und Cola trinken. Ich sag, hast du völlig recht. Von da an waren wir dann, die Nonne hat uns abgelenkt. Wir waren jetzt wieder auf Level, ich konnte jetzt meine Fragen stellen. Ich habe mir angehört, welche Urne sie bekommt, wie die Trauerfeier wird. Die hat Zwillinge, glaube ich, gehabt und noch ein Kind und hat wenige Tage vorher sogar noch den 3-jährigen Geburtstag der Zwillinge im Hospiz gefeiert. Und
zwar früh verstorben dann.
Ja, sehr früh verstorben. Und hat dann eine Trauerfeier in Auftrag gegeben, wo kein Trauerredner oder Pfarrer spricht, sondern zwei Personen aus einem Palliativteam ein Theaterstück aufführten, welches mit Trauer zu tun hatten, um den Kindern die höchstmögliche Kraft zu geben, diese Phase auszuhalten. Und da sie vorher bestattet wurde, wurde trotzdem die Trauerfeier am Sarg gehalten, der vorher hier im Hause von vielen Menschen bemalt wurde, auch von den Kindern, und am Ende von Freunden aus der Kapelle getragen wurde und in den Bestattungswagen bei uns gehoben wurde und wir dann so langsam vom Friedhof gefahren sind. Ja, und dann war ich so durch, hatte alles unterschrieben, hatte alles schon fertig. So, und ich sag, wo du so vorbereitet unterwegs bist, weißt du sicherlich, wann du stirbst. Ja, sagt sie, das ist nicht ganz so einfach, denn Silvester kann ich nicht sterben. Da würde mein Mann ja jedes Jahr Silvester, wäre der traurig, dass ich Silvester gestorben bin und er nicht feiern kann.
Die ist aber abgeklärt gewesen, ja. Die wusste schon Bescheid.
Und sagt sie, am 1. Januar sterbe ich auch nicht, denn da müssen die auch alle ausschlafen, die haben ja noch lang gefeiert. Und unser Gespräch wird immer lockerer, ne? Und sie wurde immer ruhiger. Ich war jetzt der Dominierende in der Gesprächsführung und sie kehrte sehr tief in sich, was schon ein besonderer Moment war, so viel Vertrauen zu bekommen. Und dann sagt sie, ich glaube, wenn es hochkommt, habe ich dann noch 1-2 Wochen. Aber viel mehr werde ich nicht haben. Und da im Schrank, rotes Kleid, weiß ich nicht, und so weiter, da hängt auch meine Kleidung, die musste mir anziehen. Ja, ich sage, das machen wir alles, gar kein Thema. Und dann fragte sie noch, ob sie mich jetzt mit gutem Gefühl gehen lassen konnte. Ja, konnte ich gehen, aber hat mich sehr beschäftigt. Ja, und dann kam Silvester, war klar, die stirbt nicht, hat sie auch eingehalten. Neujahr ist sie auch nicht gestorben, hat sie auch eingehalten. Und die Nummer vom Hospiz sieht man bei uns auf dem Display, wenn es Hospiz anruft. Jeder Anruf ab da habe ich, wenn ich im Hause war,
Puls gekriegt, ne? Ja.
Kein Hospiz. Nach 2 Wochen immer noch nicht. Hat sie auch gesagt, so 1-2 Wochen könnte es noch dauern. Und ich glaube, das Ganze zog sich, muss jetzt lügen, auf 4 bis 6 Wochen. Und ich weiß nicht, wie oft ich in 4-6 Wochen so gespannt aufs Telefon geguckt habe. Und ich war tatsächlich da, als der Anruf kam. Da habe ich selber angenommen. Ich bin dann direkt an den Hörer. Ich sage, ist sie's? Ja, sagte, sie hat es nochmal sehr schwer gehabt zum Ende. Die Wunschkleidung hat sie schon an. Wir können kommen. Und dann bin ich auch selber mitgefahren. Es war für mich ganz, ganz wichtig, dass ich diesen Abschluss auch hatte. Ich hatte diese geballte Ladung während dieser total besonderen, intimen Beratung, wo ich betreut wurde, hatte ich so auch noch nicht. Ja, und dann sah ich sie dann da entspannt, erleichtert, friedlich, schick gemacht in ihrer Wunschkleidung. Und ja, sie ist dann noch einmal da gewesen bei der Urnenbeisetzung.
Inwiefern?
Ist mir in 31 Jahren nicht passiert. Ich lasse die Urne selber ab am Grab. Und in dem Moment habe ich mein Handy nicht auf stumm geschaltet und es klingelt durch. Ich denke, scheiße, ich habe die Urnenbänder in der Hand, senke die Urne gerade ab und mein Handy klingelt und ich kann nichts, gar nichts unternehmen. Und keinen störte das. Keinen störte das, nur mich. Ja, Urne runter, zurück, Knopf gedrückt, war vorbei. Habe ich mir so gedacht, okay, in dem Moment empfinde ich gerade so, hat sie nochmal einen rausgehauen.
Ich meine, der Fall steht ja eigentlich exemplarisch dafür, dass man als, ja, als jemand, der irgendwann verstirbt, als eigener Mensch, jemand, der seine eigene Beerdigung plant oder in Teilen plant, den Angehörigen eine Riesenlast damit abnimmt, oder?
Ja, genau. Das ist das, was wichtig ist hervorzuheben. Es wird Last abgenommen, aber bitte, liebe Leute, sprecht mit eurer Familie. Noch ein Beispiel dazu, dann sind wir mit der Vorsorge durch. Ein über 80 Jahre alter Mann kommt in diesen Raum hier zu mir. Ich kannte ihn gut, Fußballtrainer mit Leidenschaft hier, vom Fußball wohnte 2 Straßen weiter. Sagt der Odenthal, ich bin jetzt sowieso 80 Jahre alt, wir müssen meine Beerdigung regeln. Und ich wusste von der eigenen Familie auch, ich sage, wissen Sie was, machen wir gerne, wollen wir nicht einen runden Tisch machen mit Ihrer Familie? Ah super, machen wir. Ja, ist er nach Hause. Ein paar Tage später kam er zurück, sagt der Odenthal, nee, wir können nichts regeln, meine Familie will das nicht. Ich bin noch rüstig, ich bin noch gut in Schuss, jetzt muss noch nichts geklärt werden. Ich bin erst etwas über 80 Jahre alt und ging dann so ganz bedröppelt und hätte es gern geregelt. Ja, wenige Monate später starb der Mann.
Ohne Vorsorge.
Ohne Vorbereitung, ohne Vorsorge. Und ich kam mit der Familie zusammen, total nette Menschen, kein Vorwurf an die Familie, um Gottes Willen. Ich sage, was haben Sie für Wünsche, was haben Sie für Fragen? Ja, ist schwierig, wir haben ja nichts geregelt. Jetzt ist ja nicht meine Aufgabe, den Vorhaltungen zu machen.
Sondern die zu retten, aufzufangen in der
ganz
Situation.
Ganz genau, sie aufzufangen, zu retten, dass sie genauso zufrieden sich begleitet fühlen, wie alle anderen auch, die in völlig, jede Familie ist ja völlig unterschiedlich vom Anforderungsprofil her, dass sie damit klarkommen. Ich habe natürlich oft an den alten Fußballer gedacht, ne, so kerniger Mann mitten im Leben, mit sehr viel Lebenserfahrung, der hätte das gerne mit 2 Sätzen geregelt. Er hat es aber für sich nicht ohne Wissen der Kinder zu Ende gebracht. Er hat gesagt, okay, wenn die meinen, schön, dass die mich so rüstig sehen, dann machen wir es vielleicht später beim Odenthal. Aber es ging, ich glaube, es hat kein halbes Jahr gedauert. Das war ich sehr erschrocken, als ich den Namen dann wieder hörte und wusste natürlich sofort Bescheid und sag, lass mich mal machen. Ne?
Das zeigt ja Punkt 1, Vorsorge ist wichtig, aber Punkt 2, was ja viel, viel wichtiger ist, dass man wenigstens zu Hause drüber redet und weiß, was wollen die anderen.
Ja, und wir müssen tatsächlich leider verstehen, dass es jeden von uns trifft. Ja, wir können nicht immer wegschieben, mir passiert da schon nichts. Nee, also mit der Geburt ist auch klar, es gibt ein Ende. Und es ist gar nicht so schlimm, also ich finde es bei uns jedenfalls, wenn wir einfach mal drüber sprechen. Und darum gibt es im Laufe des Jahres immer wieder Informationsabende, wo wir unser Haus auch gerne zeigen, wo man mal hinter die Kulissen schauen kann, was du ja schon gebucht hast, sobald Corona das zulässt, dass wir mal mit einer Gruppe da zusammenkommen können.
Mit meiner ganzen Familie, die sind Feuer und Flamme. Die
wir dürfen alle kommen, machen wir einen schönen Abend draus und nehmen auch viel mit. Und es gibt auch sicherlich, weil ich spreche immer aus meiner 31-jährigen eigenen Selbstständigkeit, habe da viel zu erzählen, erzähle auch gern, wie du merkst.
Überhaupt nicht.
Machen wir uns einen schönen Abend und jeder nimmt was mit und jeder hat danach Bock auf Vorsorge oder Bock drauf, mit dem anderen drüber zu reden.
Was sind immer so deine letzten Worte, ehe du Angehörige entlässt aus der gemeinsamen Begleitung, Zusammenarbeit? Hast du da so ein Ritual? Gibt es da irgendwas für dich?
Also es ist schon so, dass ich das Gespräch noch mal kurz zusammenfasse, damit die Familie auch die Chance hat zu sagen, haben wir anders gemeint, ne? Und ich ein Okay bekomme, Okay ist wichtig, ein Okay bekomme, ich habe das richtig verstanden, vermittle dann mit unterschiedlichen Worten auch, denken Sie dran, wenn Sie irgendein Thema im Kopf haben, rufen Sie uns lieber an, wir sind rund um die Uhr erreichbar, haben wir anfangs drüber gesprochen, wir kümmern uns dann und Sie haben den Kopf frei. Und vor allem aber wünsche ich Ihnen viel Kraft.
Und das sind schöne Endworte.